Weiß nicht, wie es euch ging, als letztes Wochenende diese ganzen schrecklichen Nachrichten von dem G20-Gipfel durch die Nachrichten und durch die Zeitungen gesaust sind. Ich habe nur am Wochenende dann den Mannheimer Morgen. Unter der Woche komme ich wahrscheinlich meistens nicht dazu. Und dann habe ich am Samstag jetzt wirklich hochinteressiert mal wieder das Titelblatt aufgeschlagen und wollte mal gucken, was ist denn jetzt die beste Nachricht, die dieses Wochenende sozusagen drin ist. Also da steht, die Türkei sperrt wieder Abgeordnete aus, Ärzten Tod angedroht, Sanierung wird deutlich teurer der Feuerwache Nord, Firmen buhlen um Fachkräfte, Frankreich gedenkt der Opfer und der OB Kurz appelliert an Muslime. Aber da ist tatsächlich doch noch eine gute Nachricht dabei, Traumergebnis beim Abi. Ja, also jetzt nichts gegen den guten Luca Weigand vom Ursulinen-Gymnasium, aber das war die beste Nachricht, die wir diesen Samstag auch in den Zeitungen hatten. Und da dachte ich, weil ich gerade in der Vorbereitung der Predigt war, das ist ein so großer Kontrast zu dem, was wir hier lesen, was über das Evangelium, die beste Nachricht der Welt, steht. Da steht es im ersten Petrusbrief, ihr habt das Evangelium gehört, das schreibt Petrus an Gemeinden. Er wurde euch von denen verkündigt, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom Himmel gesandt hat. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tieferen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Das möchte ich jetzt mal ganz kurz sacken lassen, weil ich ehrlich gesagt, als ich so über diesen Vers nachgedacht habe, sagen musste, hey, also ich lese ja gern mal ab und zu ein Buch, aber so wahnsinnig tief der Wunsch, das Evangelium besser kennenzulernen, das kenne ich doch schon eine ganze Weile. Ja, aber wenn man sich vorstellt, die Engel, die jeden Tag, die ganze Zeit vor Gott stehen, die seinen Willen kennen müssen, die würden gern noch besser verstehen, was das eigentlich ist. Und deswegen dachte ich, wir müssen heute über das Evangelium reden. Ja, auch wenn es vielleicht für euch schon so alt ist, wenn es ist so zentral und da steckt noch so viel drin, dass wir auch heute nur dran kratzen können, was es wirklich alles bedeutet. Ich möchte es so in zwei Abschnitten eigentlich tun. Ich möchte einfach nochmal ganz deutlich machen, was ist eigentlich das Evangelium? Und dann mal ein bisschen hineinsteigen, wie man das Evangelium auch erzählen kann als eine Art Geschichte mit vier Kapiteln. Und warum das so? Weil ich es eigentlich uns allen ganz neu wichtig machen möchte, was wir hier in den Händen haben, was für ein Schatz das tatsächlich ist, aber gleichzeitig auch euch mit begeistern möchte, diese gute Nachricht, so wie es heißt, die wir von anderen verkündet bekommen haben, auch nach draußen zu tragen. Das vergessen wir ja manchmal. Wir haben sie mitgeteilt bekommen und es ist auch unser Auftrag, das dann tatsächlich auch weiterzutragen. Aber als allererstes sollen wir begeistert davon sein, was hier Gott uns in die Hand gegeben hat. Fangen wir mit dem ersten Thema an. Was ist das Evangelium? Wir lesen in der Bibel einige Verse, die sind relativ simpel. Wenn wir zum Beispiel im Markus-Evangelium ganz am Anfang lesen, dies ist der Anfang des Evangeliums von Christus, dem Sohn Gottes. Ja, dann fragen wir uns, was bedeutet das Wort Evangelium? Das Wort Evangelium, das wissen die meisten, bedeutet gute Nachricht, genau. Das kommt im Neuen Testament 133 Mal vor. Also immer wieder wird auf diese gute Nachricht Bezug genommen. Und wenn wir weiterlesen, im Lukas-Evangelium, als die Hirten das verkündet bekommen haben, dass der Sohn Gottes geboren wurde, da heißt es, aber der Engel sagte zu ihnen, den Hirten, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Das Evangelium ist nicht nur einfach so eine gute Nachricht, sondern dieses Wort gute Nachricht, frohe Botschaft, impliziert auch gleichzeitig, dass diese Botschaft auch eine Reaktion erfordert. Aber als allererstes muss eine gute Nachricht bekannt gemacht werden. Also wenn wir eine gute Nachricht hier bekommen, die so sensationell ist, wie würde man die heute bekannt machen? Also, dass sie sich schnell rumspricht. Facebook, soziale Netzwerke. Ja, jeder würde sofort auf seiner Facebook-Seite das posten. Was noch? WhatsApp, ganz klar, natürlich. Alles, was an sozialen Netzwerken, in den Zeitungen wären das voll. Und jetzt, was ist davon in den Medien? Nix. Also, wer muss sie bekannt machen? Wir. Wir sind die Botschafter dieser Botschaft. Ja, wichtig ist, wenn man über das Evangelium redet, mit dem Evangelium ist eben nicht ein Lebensstil gemeint oder es wird nicht nur ein guter Rat weitergegeben, wie man leben sollte oder ein guter Rat, wie man in den Himmel kommen sollte. Es ist eine Botschaft, die eine Reaktion erfordert. Also wenn ihr euch in die Rolle eines Passagiers dieses berühmten Schiffes versetzt, ja, und ihr steht noch auf dem Schiff oben und dann kommt jemand zu euch und gibt euch den guten Rat, könntest du mal ein Rettungsboot vielleicht ins Wasser lassen oder könntest du mal den Seenotkreuzer auch anrufen, dann ist das ein guter Rat und der ist auch gut gemeint, aber sicherlich sinnvoll. Aber eine Botschaft, wenn dir jemand sagt, dort ist ein Rettungsboot, da ist ein Platz für dich, steig ein, dann wirst du gerettet. Dann ist das eigentlich die Botschaft des Evangeliums, weil der Kahn, auf dem du sitzt in deinem Lebensweg, der ist am Absaufen. Ja, und es gibt eine Rettung und da ist ein Platz für dich. Und die Aktion, die du übernehmen sollst, ist einsteigen. Wenn du nicht einsteigst, nützt dir diese Botschaft nichts. Das ist die gute Botschaft. Ja, es gibt eine Rettung. Es gibt eine Rettung für dich. Das heißt, das Evangelium, das ist die gute Nachricht von unserer Errettung und von unserer Erlösung. Wir sind erlöst und errettet aus einer großen Gefahr. Das ist das, was das eigentlich sagt und was das bedeutet. Theologisch gesehen, ja, werden wir nicht von dem Ersaufen gerettet, wie auf der Titanic, sondern die Bibel spricht ganz klar, dass wir errettet werden vor dem kommenden Gericht, Entschuldigung. Auf Jesus zu warten, das schreibt Paulus an die Thessaloniker, der euch vor dem kommenden Gericht rettet oder der uns von dem kommenden Gericht rettet. Es gibt die Möglichkeit der Rettung von dem Zorn Gottes. Jeden Menschen erwartet unweigerlich am Ende seines Lebens dieses Gericht. Und dieses Gericht, das ist jetzt nicht das, was dich erwartet, wenn du deinen Strafzettel nicht bezahlt hast, wenn beim Amtsgericht du vielleicht mal antreten musst und dort ein Bußgeldbescheid bekommst. Nein, das ist das Gericht Gottes über dein Leben. Unsere Beziehung zu Gott ist kaputt wegen der Sünde. Wir leben getrennt von Gott. Und das Ziel Gottes ist, dass wir in ganz enger Gemeinschaft mit ihm wieder leben, wie er es von Anfang an geplant hat. Und dieses Ziel Gottes hat jeder Mensch verfehlt. Im Römerbrief heißt es, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger. Durch die menschliche Sünde liegt Gottes Fluch über der gesamten Schöpfungsordnung. Und seit der Vertreibung aus dem Paradies lebt die Menschheit in einer Welt voll Leid, Verfall, Krankheiten, Armut, Rassismus, Naturkatastrophen, Krieg und Tod. Und was wir uns vorhin angeguckt haben, was wir jeden Tag in den Nachrichten hören oder auch lesen, ist eigentlich der Beweis dafür, dass wir in dieser gefallenen Schöpfung leben und dass, ja, dass das der jetzige Zustand ist. Die Folgen des Zornes Gottes ist der Fluch über die Welt und über die Schöpfung, aber auch die Entfremdung von Gott. Die Welt ist aus den Fugen geraten und muss gerettet werden. Und wir können sie nicht selber retten. Die Wurzel des Problems liegt ja nicht in den Beziehungen untereinander, ja, die wir versuchen dann irgendwo zu kitten und wo es auch lobenswerte Friedensinitiativen gibt und in den Ehen Hilfe auch dort. Alles das sind Hilfestellungen. Aber die Wurzel des Problems liegt nicht auf der horizontalen Ebene, die Wurzel des Problems liegt hier in der senkrechten Ebene. Die liegt in der gestörten Beziehung zu Gott. Die Schöpfungsordnung, die Gott geplant hatte, ist auseinandergefallen. Und deswegen müssen wir auch dort ansetzen, wenn wir etwas Gutes für die Welt tun wollen und wenn du in deinem Leben Dinge in Ordnung bringen willst, immer zuerst in der Senkrechten zu schauen, in der Beziehung zu Gott. Alle menschlichen Probleme sind letztendlich nur Symptome, deren Ursache unsere Trennung von Gott ist. Also, meine Mutter hatte eine ganz tragische Autoimmunerkrankung, wo man praktisch den Körper selbst zerstört hatte und die Ärzte wussten nicht, was die Ursache dafür war. Ja, was haben sie gemacht? Sie haben ihr Immunsuppressiva gegeben und sie haben ihr viel Cortison gegeben. Das hat aber am Ende des Tages nie die Ursache bekämpft. Sie ist dann an der Autoimmunerkrankung gestorben. Und das ist ähnlich, wie es oft ja auch wir versuchen. Wir versuchen, an Symptomen zu kitten in unserem Leben und versuchen, die Umstände vielleicht zu verbessern, aber die Ursache für die Probleme, in der unsere Welt steht und die du auch hast, ist im Wesentlichen die Beziehung zu Gott. Wir sind nicht mit Gott versöhnt. Und wer die Menschheit erlösen will, muss seinen Fokus darauf legen, die Beziehung zu Gott in Ordnung zu bringen. Darum heißt es auch im Korintherbrief, Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Denn der, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Wenn du also etwas Gutes tun möchtest für dein Umfeld, für deine Beziehung, für die Welt, wo müsstest du ansetzen und bei wem? Ruth, laut, bei mir selbst als allererstes, und zwar bei dir selber und deiner Beziehung zu Gott. Das kannst du beeinflussen. Das ist das Direkteste, wo du ansetzen kannst und daraus wird Einfluss von dir in dein Umfeld sprudeln. Und wenn du dann an andere Menschen denkst, ja, dann hilf ihnen, dass sie auch in ihre Beziehung zu Gott in Ordnung kommen, dann wird sich vieles auf der horizontalen Ebene auch finden. Dass man dann gemeinsam hin zu Jesus wächst. Ja, was ist das Evangelium noch? Es informiert darüber, was Jesus Christus für uns getan hat oder für uns getan hat, um unsere Beziehung zu Gott in Ordnung zu bringen. Wenn du dich zu Jesus Christus hinwendest, dann verändert sich auf einmal deine Stellung zu Gott. Es heißt hier im ersten Johannesbrief, denn die Welt ist dem Tod verfallen, wir aber, wir, die wir an Jesus glauben, haben den Schritt vom Tod ins Leben getan. Das ist ein Schritt, der diesen Unterschied macht, vom Tod, von diesem sinkenden Schiff hinein ins Leben. Wir haben den Schritt getan, aber, oder es heißt nicht, wir tun den Schritt immer noch, ja. Also, es ist kein Prozess, ja, sondern es ist ein Schritt vom Tod ins Leben. Und das ist auch wichtig, dass man das immer wieder versteht, weil manchmal fällt man zurück, oh, ich habe jetzt vielleicht was Schlechtes getan. Ja, bin ich jetzt wirklich errettet? Bin ich bei Jesus? Es heißt, entweder sind wir in Christus oder wir sind nicht in Christus. Entweder uns ist vergeben oder uns ist nicht vergeben. Entweder du sitzt in diesem Rettungsboot bei der Titanic oder du sitzt eben nicht und bist auf dem sinkenden Schiff geblieben. Wenn ich dich heute Morgen fragen würde, würdest du dich als Christ bezeichnen? Woran machst du diese Antwort fest? Ob du getauft worden bist? Ob du denkst, du hast jetzt auch schon genügend gute Dinge getan? Vielleicht sagst du ja, ja gut, ich habe immer noch nicht das Gefühl, gut genug zu sein. Aber wenn du so denkst, dann bist du eigentlich immer noch bei deinen eigenen Anstrengungen stehen geblieben oder bei dem, was andere für dich getan haben, wenn sie dich getauft haben. Das ist alles eine Lüge des Teufels. Es gibt nichts, was ein Mensch tun kann, und wir sind nie gut genug. Niemand war je gut genug für Gott. Niemand war je gut genug für Gott. Der Kern, also kein Mensch, um das noch deutlicher zu machen, war jemals gut genug für Gott. Der Kern der christlichen Erlösung ist, das ist wirklich der Kern, dass Jesus Christus gut genug war für Gottes Ansprüche und dass ich durch den Glauben an ihn auch gut genug bin. Im ersten Johannesbrief heißt es, und was bedeutet diese Aussage, eben dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat, für uns? Sie bedeutet, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat, denn dieses Leben bekommen wir durch seinen Sohn. Wer mit dem Sohn verbunden ist, an anderen Stellen in der Bibel heißt es, wer in ihm ist, der hat das ewige Leben. Wer nicht mit ihm ist oder auch in ihm ist, der hat das Leben nicht. Ich habe euch diese Dinge geschrieben, um euch in der Gewissheit zu bestärken, dass ihr das ewige Leben habt. Ihr glaubt ja an Jesus als den Sohn Gottes. Das heißt, wenn wir Christen werden, ändert sich diese Beziehung zu Jesus von einem Schlag auf den anderen. Stellt euch vor, ihr seid, ich bin immer maritim, in einem U-Boot. Das U-Boot wurde getroffen von der Sünde und ihr sinkt 300 Meter auf den Grund des Meeres ab. Es gibt keine Chance, dort rauszukommen. Man stirbt sofort. Es sei denn, man kann in diese Rettungskapsel einsteigen. Ja? Und diese Rettungskapsel ist Jesus. Wenn du in Jesus bist, in dieser Rettungskapsel, dann bist du errettet. Aber nur, wenn du in Jesus bist. Und so ist die Errettung. Die ist dann vollkommen, niemand ist gut genug. Niemand könnte diesem Druck der Sünde, die auf uns lastet, aushalten und dem ewigen Gericht Gottes. Ja, und was nun? Verändert diese Botschaft dein Leben? Verändert die Botschaft, dass wir frei geworden sind, dass wir in Jesus sind, unser Leben? Ja, natürlich. Erinnert euch an die Zeugnisse von der Taufe. 8-mal haben wir gehört, wie Jesus nach Leben verändert hat. Ich habe schon so vielen davon erzählt, die letzte Woche, weil es mich so beeindruckt hat, was Jesus in eurem Leben getan hat. Vielen Dank nochmal für eure Zeugnisse und auch die Offenheit. Ja, und wir sehen, wenn jemand Jesus kennenlernt, wie auf einmal der Blick sich verändert, wie man frei wird von Lasten und auch von Zwängen. Und das führt dann auch zu einer neuen Lebensweise. Das heißt, obwohl wir im Evangelium selbst nichts tun, führt es uns doch zu einer ganz neuen Lebensweise. Das Lied Amazing Grace, John Newton hat das geschrieben. Ein Sklavenhändler hat furchtbare Dinge getan, kam zum Glauben und hat gesehen, ja, die Liebe, die ich erfahren habe, sollte mich dazu bringen, auch Gutes für andere Menschen zu tun. Hatte dann sich dafür eingesetzt, dass der Sklavenhandel in England komplett auch abgeschafft wurde. Das Leben wird durch Jesus verändert. Das Evangelium macht uns frei, uns auch sozial zu engagieren, uns in unserem Umfeld auch einzubringen. Und ich denke, die Gnade, die muss von guten Taten dann auch begleitet sein. Aber wir müssen unterscheiden, dass das Evangelium gute Werke bewirkt, aber deswegen wird uns nicht das Heil zuteil. Das sind einige der wesentlichen Aspekte, die das Evangelium beinhaltet. Und wir wollen ja jetzt noch ein bisschen tiefer hineinschauen in das Evangelium, das schlicht und ergreifend die gute Nachricht ist für das, was für die Menschen getan wurde. Das ist schlicht und ergreifend die Nachricht. Es wurde etwas wunderbar Gutes für uns getan. Aber jetzt gehen wir noch ein bisschen tiefer hinein, was denn genau diese gute Nachricht ist. Ja? Was ist denn das, die gute Nachricht? Und gehen in diese 4 Kapitel des Evangeliums im 2. Teil. Und da wollte ich jetzt euch auch was fragen. Eigentlich wollte ich die große Helga fragen. Nämlich die Frage, wie erklärst du eigentlich das Evangelium? Wenn du jemand das Evangelium erklären würdest, wie würdest du das machen? Es sind viele Evangelisten unter euch, ich weiß das. Wie erklärt ihr das Evangelium? Der Harald lacht so. Harald, wie würdest du das Evangelium erklären?
Ja, die Rettung von dem Jesus von Jesus, die Ewigkeit,
Das sind ganz wesentliche Aspekte. Das war schon mal eine ganz ordentliche Kurzfassung. Ja. Noch was, was würdet ihr noch dazufügen? Wo kommen wir denn her? Warum müssen wir errettet werden? Ich glaube, der erste Schritt, der auch erstmal wichtig ist zu verstehen, ist, was hatte Gott eigentlich vor? Wie war die Welt, die er erschaffen hat? Und wie war die ursprüngliche Beziehung, die Gott sich immer gewünscht hatte? Wo kommen wir her? Das ist eigentlich auch schon mal der erste Punkt, weil daran kann man erklären, wo geht's hin, wenn man wieder Gemeinschaft mit Gott auch haben will. Also der erste Punkt heißt, dieses Kapitels, dieses wunderbaren Buches, dieser wunderbaren Geschichte über die Erlösung, wir kommen von dem einen und einzigen Gott, einer Person von einzigartiger Macht, Heiligkeit, gleichzeitig aber auch Güte und Liebe. Die Welt, die wir sehen, die ist nicht aus Zufall geschaffen, sondern von Gott. Warum eigentlich? Warum hat Gott eigentlich die Welt geschaffen? Hat er das gebraucht, um zu lieben oder geliebt zu werden? Nein. Es gibt zwar nur einen Gott, aber er besteht aus drei Personen, Gott dem Vater, dem Sohn und auch Gott dem Heiligen Geist. Sie sind alle gleichermaßen Gott. Sie lieben sich, die Gottheit liebt sich untereinander, sie dienen sich, sie ehren sich untereinander von Ewigkeit her. Wenn Gott nur aus einer Person bestünde, zum Beispiel wie das im Islam gelehrt wird, dann hätte Gott keinen Gegenüber, dann hätte er Menschen gebraucht vielleicht, um zu lieben. Vielleicht ist deswegen auch der Gott so hart, der dort beschrieben wird. Dann hätte er erst die Liebe mit der Erschaffung weiterer Personen kennenlernen können. Denn Liebe braucht ja jemand zum Lieben. Dann wäre Liebe nicht eine Wesensart von Gott, sondern erst nachträglich entstanden. Doch weil Gott rein einig ist, ist Liebe, Freundschaft, Gemeinschaft ein grundlegender Teil Gottes Wesens. So ist Gott. Und dieser dreieinige Gott hat uns nicht geschaffen, um von uns geliebt oder bedient zu werden, sondern gemeinsam mit ihm zu lieben und auch zu dienen. Wir fühlen etwas von dieser Innigkeit, dieser Gemeinschaft in diesem Vers in Johannes 17, wo Jesus das zu seinen Jüngern sagt, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du, also Vater, mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir, also Vater und Sohn, eins sind. Das ist das Ziel, ja, wieder eins zu sein, wie Jesus mit dem Vater auch ist. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Wir kommen von Gott, er hat uns geschaffen, er ist auch die Liebe und Gott liebt auch dich. Gott hat dich erschaffen, um Freude und Liebe weiterzugeben, die er in sich selbst erlebt und in enger Gemeinschaft mit ihm dann auch zu leben. Er hat ursprünglich eine gute Welt geschaffen, voll Menschen, die dazu berufen sind, sich nicht selbst in den Mittelpunkt zu stellen, sondern ihn. Das war die enge Gemeinschaft, die man in 1. Mose liest. Ja, Jesus, Vater, Geist, die Menschen, das ist eine Gemeinschaft. Das zweite Kapitel, doch warum ging alles schief? Wegen der Sünde. Gott hat uns geschaffen, um ihn anzubeten, ihm zu dienen, einander zu lieben. Und wenn die Menschheit immer so gelebt hätte, wie es Gottes Plan war, ich glaube, wir wären die glücklichsten Menschen. Wir hätten ganz andere Nachrichten in der Zeitung, als wir sie jetzt gesehen haben. Ja, es wäre perfekt. Aber die Menschheit hat sich von Gott abgewandt und hat sich gegen seine Autorität aufgelehnt. Und weil unsere Beziehung zu Gott kaputt gegangen ist, zieht sich dieser Riss auch durch die ganze Beziehung zu den Menschen und auch durch die ganze Schöpfung. Die Welt steht unter der Macht der Sünde und wir sehen das jeden Tag. Ja, wir brauchen gar nicht in die Nachrichten zu gucken, allein wenn wir in unser Umfeld schauen. Und die Folge ist geistiger, seelischer, körperlicher Zerfall. Ich müsste auch gerade wieder eine Spritze in die Schulter geben lassen. Alles Folge der Sünde. Es geht der Bach nab, wie man sagt. Ja. Aber die Sünde hat zwei furchtbare Konsequenzen für jeden Menschen. Und zwei möchte ich da wirklich herausheben. Die erste ist geistliche Gebundenheit. Ich versuche es mal so zu erklären. Gott hat uns in das Herz gelegt, dass wir wirklich einen Sinn für unseren Leben in der Beziehung zu ihm auch haben. Und wenn wir keine Beziehung zu ihm auch haben, suchen wir Ersatzbefriedigung. Paulus hat das mal messerscharf auf den Punkt gebracht. Ja, im Römerbrief sagt er, überlegt doch mal, wenn ihr euch jemand unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, dann seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr wählt die Sünde und den Tod, oder ihr wählt den Gehorsam gegen Gott und damit die Gerechtigkeit. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Wir machen uns vor, wir sind frei. In der Wahrheit hängt jeder etwas nach und das beherrscht ihn. Es kann sein, dass du die Erfüllung deines Lebens suchst darin, dass du dir eine glückliche Familie wünschst. Wunderbar. Es kann sein, dass du Macht, Geld, Bequemlichkeit, Sex, Liebe brauchst. All das kann dein Leben beherrschen. Irgendwas suchst du als den Sinn deines Lebens, weil das ist in dich hineingelegt. Du glaubst vielleicht, dass du frei bist, aber frag dich mal ganz ehrlich, was dich antreibt. Mich hat früher ganz eminent diese Suche nach Anerkennung angetrieben. Deswegen habe ich versucht, so gut wie möglich Tischtennis zu spielen, damit mich alle Leute toll finden, dann so gut wie möglich Tennis zu spielen. Das war furchtbar anstrengend irgendwo. Aber irgendetwas hat jeder. Ja? Und deswegen gehört man als Christ auch nicht mehr sich selber. Wir haben das ja gerade so gesungen. Ja? Das Kreuz liegt hinter mir, niemals zurück. Jesus allein. Wir gehören ihm und unsere Erfüllung liegt in der Beziehung zu Gott, wie er sich das ursprünglich gedacht hat. Also das ist das erste, geistliche Gebundenheit. Das zweite Thema ist die Verurteilung und die Verdammnis. Die Sünde bringt nicht nur Leid, sondern auch Schuld. Wir hören manchmal, ich bin zwar nicht gläubig, aber ein guter Mensch. Stimmt das? Gott hat da eine andere Sicht drauf. Paulus wieder, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Römer 3, 23. Alle. Da gibt es keinen einzigen, der nicht gesündet hat. Wir stehen alle in einer Schuld, die zu begleichen ist. Die Konsequenz dieser Schuld ist Gottes ewige Verdammnis nach seinem Gericht. Aber wie kommt alles wieder in Ordnung? Das ist das dritte Kapitel dieses wunderbaren Buches. Es kommt alles in Ordnung durch Jesus Christus. Gott wurde aktiv. Er sandte seinen Sohn. Leute, das muss man sich wieder mal bewusst machen. In allen anderen Religionen wird der Mensch aktiv. Du musst jeden Sonntag in die Kirche gehen. Du musst die Absolution. Ja, du musst fasten beim Ramadan. Du musst ja die Gebote halten, was auch immer. Das soll irgendwo als Anstrengung dich näher zu Gott bringen, was wiederherstellen kann, nie gelingen. Gott selber wurde aktiv. Er nahm die Initiative. Die zweite Person der Dreieinigkeit kam als Mensch zu uns. Das ist keine Religion, das ist einfach nur fantastisch. Und ausgedrückt im Johannesevangelium, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Das ist der größte Liebesbeweis Gottes. Fantastisch. Und was die Hirten in der Nacht, was den Hirten in der Nacht zu Bethlehem verkündet wurde, als sie da auf den Feldern waren, das war einfach sensationell, ja. Das war die gute Botschaft, die ihm verkündet wurde. Ja, wie kommt alles in Ordnung? Also als allererstes, dass Gott Mensch wurde. Als allerzweites, dass dann das stellvertretende Opfer des Sohn Gottes auch stattgefunden hat. Ein gerechter Gott kann über unseren Sünden nicht einfach entspannt hinwegsehen. Wenn dir irgendwo jemand etwas angetan hat, ja, oder dir einen großen Schaden zugefügt hat, dann hast du auch entweder nur die Möglichkeit zu sagen, okay, oder du musst den Schaden praktisch auch selber begleichen. Ein irdischer Richter, der würde einen Verbrecher nicht einfach laufen lassen. Ja? Nur weil er es einfach gerade bereut. Und bei Gott gibt es keine Vergebung, ohne dass auch wirklich die Schuld gesühnt ist. Christus war der einzige Mensch, der auf der Erde jemals vollkommen lebte. Und am Ende seines Lebens hätte er es verdient, dass man ihm Orden anheftet und ihn ehrt und ihn tatsächlich hochhebt und sagt, wow, Gratulation, aber was ist passiert? Am Ende seines Lebens ist er gestorben wie jemand, der ja, der schlimmste Verbrecher war. Und wir, die wir alle in Sünden leben, wir hätten Ablehnung und Verurteilung verdient. Jesus nahm am Kreuz unsere Ablehnung und Verdammnis auf sich. Paulus erklärt das im Korintherbrief so: Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm in die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Also die Gerechtigkeit, mit der wir vor Gott bestehen können, heißt, ein unbeschriebenes Blatt sozusagen zu sein, ja? Ein weißes Blatt, keine einzige Schuld steht da drauf. Ich muss nur durch die letzte Woche gehen, dann weiß ich schon, wie viele Dinge da vielleicht auch draufstehen würden. Und was er eigentlich sagt, ist, Jesus, der sündlos war, der dieses unbeschriebene Blatt ist, der nimmt deine Position ein. Hier steht ich, ja, sozusagen, was am Ende des Lebens bei mir oder bei dir alles steht. Ja. Und dann sagt hier Paulus, den, der Sünde nicht kannte, also Jesus, den hat er zur Sünde gemacht. Ja, er steht, hat alles, was er steht sozusagen unter meinem Sündenregister, damit ich Gottes Gerechtigkeit wurde in ihm. Das passiert, wenn du Jesus annimmst. Was passiert als drittes? Die Wiederherstellung. Das Evangelium geht ja noch viel weiter als nur deine persönliche Errettung. Nur, das ist schon mal ganz entscheidend. Sondern Gott hat ja noch viel mehr vor. Er möchte diese wunderbare Schöpfungsordnung wiederherstellen. Er möchte alles wieder in Ordnung bringen. Das ist der dritte Aspekt. Er kam auf die Erde zur Erlösung der Welt. Und er wird am Ende der Zeit wiederkommen. In Macht, in Herrlichkeit, um die Welt zu richten und allem Bösen ein für allemal ein Ende zu machen. Er rettet nicht nur unsere Seelen, sondern er wird auch die physische, die materielle Welt erneuern und wiederherstellen. Die Erlösung gilt dann nicht nur meiner Seele, sie gilt auch meinem Leib. Es wird eine körperliche Auferstehung geben. Und das ist einzigartig, dass die Erlösung so weit geht. Keine einzige Religion gibt diese Verheißung der ewigen Errettung der Welt, wie sie am Kreuz und in der Auferstehung zu finden ist. Und ich glaube, deswegen haben die Engel auch gesagt, hey, wir würden gerne das noch besser verstehen, was das alles bedeutet. Ja, was das wirklich alles bedeutet. Wir denken oft so kurz, wir denken nur an uns, ich bin errettet. Aber da ist noch viel mehr. Es ist die vollständige Wiederherstellung des ursprünglichen Schöpfungsplans. Kommen wir zum letzten Kapitel. Wie komme ich persönlich wieder in Ordnung? Durch Glauben. Mein Lieblingsvers: Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Jesus ist für unsere Sünden gestorben und er ist vom Tod auferstanden. Durch den Glauben an ihn werden unsere Sünden vergeben und wir werden die Ewigkeit mit Gott verbringen. Und eines Tages, wie Christus, auch von den Toten auferstehen. Wer an Jesus glaubt, für den gibt es keine Verurteilung mehr. Doch was heißt Glauben? Glaube hat nichts mit eigener Anstrengung zu tun, sondern damit seine Sicherheit nicht mehr in sich selber zu finden, sondern sein Vertrauen auf Gott zu setzen und das, was er für uns getan hat. Glaube heißt zu bitten, Vater, nimm mich an, nicht wegen der Dinge, die ich getan habe, sondern wegen dem, was Jesus an meiner Stelle getan hat. Und damit bist du in Gottes Familie aufgenommen. Damit bist du in Christus. Dann fragst du vielleicht, ja, wie stark muss denn eigentlich mein Glaube sein? Ich habe keinen großen Glauben. Als ich diesen Schritt getan hatte, war mein Glaube winzig, so klein. Es kommt vielmehr darauf an, wie groß der ist, an wen wir glauben. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Zwei Leute steigen in einen Flieger nach New York. Einer, Vielflieger, vertrauensvoll, ja, kennt die Reputation der Airline, 20 Jahre niemand abgestürzt und auch die Statistiken, setzt sich hinein, schläft, kommt in New York an, steigt aus. Der andere steht vor dem Flieger, Flugangst, ja, hat die letzten Bilder noch vom Absturz der Lufthansa-Maschine in den Alpen im Hinterkopf, traut da der Technik nicht so ganz, geht dann doch in den Flieger, kommt genauso an wie der andere, steigt in New York aus, ist erleichtert. Worauf kam es jetzt an? Es kam darauf an, dass das Flugzeug ordentlich fliegt und dass der Pilot seinen Job auch ordentlich macht. Ja? Vielleicht auch noch die Flugsicherung und die Crew an Bord. Ob jetzt der eine da voll dran geglaubt hat, der andere nur einen ganz schwachen Glauben hat und gesagt, ich gehe halt jetzt trotzdem rein, ist völlig wurscht. Sind alle angekommen. Und so ist es auch mit unserem Vertrauen in Jesus. Ja? Deswegen bin ich selber auch skeptisch, wenn jemand sagt, ich kann nicht glauben. Es ist im Wesentlichen ein Willensakt. Willst du an Jesus glauben? Ja? Es ist ein Gebet, nur weit entfernt. Ich habe euch das nochmal jetzt nahebringen wollen, einfach um nochmal dieses Zentrum des Evangeliums, auf dem wir stehen, jedem wichtig zu machen. Primär euch als Gemeinde, weil wir so leicht uns wieder davon entfernen, weil der Alltag uns auch einholt. Es ist die eine gute Nachricht, es gibt keine bessere, die verkündet werden muss, die Rettung, die gute Nachricht von unserer Rettung und Erlösung, ja, die klar macht, was Jesus Christus für uns getan hat, um unsere Beziehung zu Gott in Ordnung zu bringen, die eine Reaktion einfordert. Und ich finde das so toll, wenn man sich das als eine Geschichte vorstellt. Und diese Geschichte, die kann man in 1000 verschiedenen Variationen erzählen. Aber es ist immer eigentlich die gleiche Geschichte. Wir kommen von einem guten Gott in einer wunderbaren Beziehung, die er sich ausgedacht hatte. Und dann ging alles schief durch die Sünde. Für die Menschheit, aber jeder Einzelne auch. Wie kommt alles wieder in Ordnung? Durch Jesus Christus, weil er das vollkommene Opfer ist. Und wie komme ich persönlich wieder in Ordnung? Indem ich mein Vertrauen auf Jesus setze. Das kann man in ganz ähnlichen, ganz unterschiedlichen Variationen auch mit Bildern illustrieren. Es ist so einfach, aber es ist so wunderschön. Deswegen heißt es auch im Petrusbrief, diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Lasst uns immer weiter darin wachsen und das versuchen zu verstehen und die Bibel auch zu studieren. Es ist einfach einzigartig, sensationell und wunderbar. Und lasst uns diese Botschaft weitergeben. Bete jeden Tag dafür, dass du eine Möglichkeit hast, diese Botschaft weiterzugeben. Lass diesen Wunsch in deinem Herzen groß werden. Und wenn du ihn nicht hast in deinem Herzen, dann bete darum, dass Gott dir den Wunsch gibt, diese Botschaft wirklich auch weiterzusagen. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, das hätte ich wirklich gerne auch, diese Beziehung zu Gott, von dem, der da vorne geredet hat, dann ist das nur ein Gebet, ähnlich wie ich es vorhin gesagt habe. Bitte den Vater, ja, dass du das wirklich erfahren darfst, was Jesus für dich getan hat. Ich möchte beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diese wunderbare Botschaft, dieses Evangelium, was so groß ist. Und wir danken dir dafür, dass du uns liebst und dass du deinen Sohn Jesus Christus zu uns gesandt hast, der für unsere Sünden gestorben ist. Danke, dass wir das im Glauben und Vertrauen annehmen dürfen. Danke, dass du eine Beziehung zu dir schenkst. Lass jeden heute Morgen hier ganz neu begeistert davon werden, das in die Welt zu tragen. Ja, dass Dinge klein werden, die auch bei dir klein sind, und dass Dinge groß werden, die groß werden. Und wenn du heute Morgen hier bist und ja, diesen Vertrauensschritt noch nicht gemacht hast, dann bete das doch, Herr, und schenk, dass Menschen wirklich hier diesen Saal alle verlassen, mit der Gewissheit, dass du ihr Erlöser bist. Amen.